Das Pokalfinale, es ist gespielt und der FC Bayern, er hat es tatsächlich geschafft, das Double zu gewinnen. Wird euch vielleicht nicht überrascht haben, wenn ihr jetzt diese Sendung hört, denn hoffentlich habt ihr das Finale ja gesehen. Wir wollen jetzt aber nicht über das Finale sprechen, sondern über den 21. Spieltag in der Liga. Das heißt, wir sind fast im Finale der Saison angelangt und ich freue mich sehr, hier zwei tolle Gäste dazu begrüßen zu dürfen. Einmal Carmen Stadelmann mit ihrem Debüt von 90min.de und Frank Hosenseidel, den kennt ihr natürlich schon. Allein wenn seine Stimme gleich erklingen wird, dann wisst ihr, wer gemeint ist. Legen wir los.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einmal werden wir noch wach und dann ist diese Bundesliga-Saison tatsächlich schon wieder in den Büchern und vorbei. Und so ein bisschen sind wir schon angekommen in dieser Phase der Saison, in der nicht mehr jedes Spiel die gleiche Brisanz hat, möchte ich jetzt mal so formulieren. Oder liege ich da falsch? Carmen, schön, dass du mal hier im Rasenfunk bist. Wie geht's dir denn mit dem 21. Spieltag oder wie ging es dir damit?
Ja, erstmal hallo, ich freue mich auch sehr. Also ich muss sagen, so ein bisschen die Luft ist draußen, habe ich so das Gefühl. Also was ich auch so mitkriege in den sozialen Netzwerken. Also ich glaube, nicht alle verfolgen mehr die Spiele so aufmerksam, wie es vielleicht noch in der Mitte der Saison oder zu Anfang der Saison war. Es waren aber trotzdem noch ein paar sehr unterhaltsame Spiele dabei, muss ich sagen. Aber die Ergebnisse, ja, sind ja dann auch eher zweitrangig bei vielen Begegnungen, weil in der Tabelle sich auch nicht mehr viel tut.
Das ist allerdings wahr. Wer natürlich den Spieltag aber ganz genau mit Adleraugen verfolgt haben wird, ist Frank. Unter anderem, weil es für die SGE ja noch um was ging und so viel Spoiler ist schon erlaubt, die Champions League Qualifikation, egal ob über Platz 2 oder Platz 3, die ist ja auch schon erreicht und das, Frank, an sich ist ja schon mal ein Erfolg.
Also hundertprozentig, für mich war da schon noch Spannung drin in diesem Spieltag, definitiv. Und es wird auch im letzten noch so sein, weil das gefühlt die einzige Entscheidung ist, die noch übrig ist. Ja, wer wird Zweiter und wer wird Dritter und damit wer qualifiziert sich wie für die Champions League? Und so gesehen stimme ich Carmen aber zu, man hat schon gemerkt, die Luft im Schlauchboot lässt deutlich nach.
Ja, dementsprechend beginnen wir jetzt auch mal mit den Spielen, wo es noch um etwas ging und bei denen auch Tore gefallen sind, so ehrlich muss man sein. Und da beginnen wir bei der Turbine in Potsdam. Die mussten antreten zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Es ist das letzte Heimspiel für ganz viele Potsdamer Spielerinnen gewesen. Ich habe mich übrigens dagegen entschieden, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt alle Spielerinnen zu nennen bei allen Vereinen, die wechseln oder ihr Karriereende bekannt gegeben haben oder wo die Zukunft ungewiss ist. Es sind einfach zu viele. Das ist so wie an vielen 21. Spieltagen. Ist so ein bisschen Abschlussfahrt auf dem Bundesliga-Rasen. Also man hat auch so das Gefühl, dass das so ein bisschen der Vibe bei manchen Spielen war. Und vielleicht war das bei diesem Spiel Potsdam gegen Wolfsburg tatsächlich auch so. Wolfsburg mit einer Startelf, die vielleicht so ein bisschen in die Zukunft weisen könnte. Keine Svenja Hut, keine Alex Popp. Das hatte zum Teil auch Verletzungsgründe, aber wir haben einen VfL gesehen, der Potsdam von Beginn an eingeschnürt hat. Fischer muss gegen Linda parieren, Minge trifft dann nur die Latte. Dann allerdings hat auf einmal auch Viktoria Schwalm die Chance, auf Taschlida querzulegen. Sie kriegt das aber nicht mehr so richtig hin. Fischer muss weiter allerdings gut parieren im Potsdamer Tor, gegen Endemann zum Beispiel. Dann köpft aber auch Bianca Schmidt eine Ecke knapp über das Wolfsburger Tor. Und Fischer muss wieder gegen Endemann parieren. Das war so ein kleines Privatduell. Also ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, Wolfsburg hatte da viele Chancen, hat auch gut gespielt. Aber die Turbine musste sich nicht verstecken und hat sich nicht versteckt in dieser Partie. Allerdings passiert dann in der 36. Minute das, was dann eben irgendwann passiert in dieser Saison. Pedemos setzt sich super zentral durch und kann auf Endemann stecken. Und diesmal lässt sie Vanessa Fischer keine Chance und trifft super zum 1:0. Noch vor der Halbzeit kommt dann Luca Stritzke für Jenny Kramer. Und fast direkt nach Wiederanpfiff erzielt dann Justine Chielon, wie ich jetzt gelernt habe, dass man sie richtig ausspricht. Also das ist die Frau, die ich noch mit Justine Kielland letzte Woche bezitiert habe. Es klingt komplett verschieden. Ich meine dieselbe Spielerin. Es tut mir leid, dass ich das nicht wusste. Sie erzielt das 2:0. Sie nimmt eine geklärte Flanke vor dem Strafraum an, lässt Schneider aussteigen und trifft dann abgefälscht ins Eck zum 2:0. In der 68. Minute kann Lena Lattwein dann noch nach einem tollen Pass von Jule Brandt das 3:0 erzielen. Und in der 93. Minute bekommt im ersten Moment Potsdam eine Ecke von Wolfsburg noch geklärt, aber dann flankt Lynn Wilms nochmal nach innen. Tabea Sellner grätscht ganz knapp am Tor vorbei. Das wäre natürlich eine schöne Schlusspointe gewesen, dass sie dieses Tor erzielt. Tatsächlich wird es aber dann Lynn Wilms zugeschrieben. Und so endet dieses Spiel, Carmen, mit einem 4:0. Und der Frage, ja, was glaubst du, war das so ein Blick in die Zukunft, wenn man sich die Startausstellung beim VfL anguckt? Und was würde uns dieser Blick denn dann sagen?
Ich würde sagen, vielleicht so halb-halb. Also einerseits haben wir dann noch in der Offensive Jonsdottir und Brandt gespielt, die ja beide den Verein noch verlassen werden. Dann hatte man aber auch Endemann, die, wie ich finde, die aktivste Wölfin war auf dem Platz. Also die hat wirklich auch ein super Spiel gemacht. Mhm. War auch das Tor dann eine Frage der Zeit. Und auch, dass sie das Tor macht, war meiner Meinung nach eine Frage der Zeit. Und besonders gefreut hat es mich auch für Justine Chilot, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, dass sie einfach auch ihre Leistung gegen Hoffenheim dann mit dem Startelfdebüt belohnen durfte und auch von Anfang an spielen durfte und auch wieder ein recht solides Spiel gezeigt hat. Mhm. Also ja, inwieweit das jetzt irgendwie in die Zukunft zeigt, weiß ich nicht. Ich glaube, Wolfsburg muss dann vielleicht auf dem Transfermarkt schon noch mit der einen oder anderen Spielerin nachlegen, vielleicht auch die eine oder andere junge Spielerin noch holen. Aber ja, grundsätzlich war es wieder eine konzentrierte Leistung von Wolfsburg. Ich hätte vielleicht, also wenn man jetzt das 4:0 sieht, denke ich, würde man vielleicht ein größeres Offensivfeuerwerk erwarten. Ich glaube, also ich persönlich hätte mir erhofft, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr geht in der Offensive. Aber ja, ich meine, sie haben ihre Aufgabe erfüllt. Es war eine Pflichtaufgabe zu gewinnen. Das haben sie gemacht und recht viel mehr war es dann aber ehrlicherweise auch nicht, finde ich.
Ja, vor allem, weil es auch keinem Muster gefolgt ist, nachdem man die Chancen rausgespielt hat. Also es gab Chancen durchs Zentrum, es gab Chancen durch Flanken, es gab Chancen nach langen Bällen, es gab Chancen nach Dribblings. Es gab aber auch viele Dinge, die nicht funktioniert haben. Also es klingt jetzt so, als hätte da Wolfsburg irgendwie einen Expected Goals-Wert von 11 rausgespielt. Nee, der lag bei 2,0. Also du hast es schon eingeordnet. Es war nicht das Feuerwerk. Und auf der anderen Seite aber ja auch die Turbine mit einigen Chancen. Jetzt war es ihnen nicht vergönnt, nochmal ein Tor zu erzielen. Wäre ja dann erst das 6. in dieser Saison gewesen. Aber wie hat dir Potsdam gefallen?
Ziemlich gut. Also ich muss sagen, ich glaube, das war so eine Art Charaktertest für Potsdam. Ich meine, man ist schon sicher abgestiegen. Dann kommt auch noch Wolfsburg mit eines der besten Teams aus Deutschland. Und dann, ja, wie präsentiert man sich da? Ich finde, das haben sie schon ziemlich gut gemacht, vor allem bis in den ersten 35 Minuten oder wann halt dann das Tor gefallen ist. Mhm. Was ich aber sagen muss, was mir bei Wolfsburg dann negativ aufgefallen ist, was vielleicht Potsdam aber auch gut gemacht hat, ist in der Offensivbewegung, beziehungsweise dann die Defensive von Wolfsburg. Da war es oft so, dass ich finde, dass Potsdam irgendwie trotzdem sehr viele Räume hatte. Also ich glaube, da hatte mal Schwalm den Ball und konnte irgendwie übers halbe Feld laufen. Da hat dann Wolfsburg einfach, ja, es hat so gewirkt, also die Offensive ist dann sowieso stehen geblieben. Das defensive Mittelfeld dachte sich dann, ja, unsere Viererkette löst es schon. Also da läuft jetzt vielleicht nicht Barcelona irgendwie auf unser Tor zu. Das würde ich vielleicht Wolfsburg ankreiden, aber einen Vorwurf würde ich ihnen da jetzt auch nicht unbedingt machen, weil ich glaube mental, wenn es dann schon 3:0 steht zum Beispiel, da vielleicht die Extrameter noch zu gehen, ja, fällt dann vielleicht auch einfach schwer.
Aber Frank schaut sich das natürlich dann mit der Brille der SGE an und sieht die Tabelle nach diesem Spieltag. Einen Punkt Rückstand hat Eintracht Frankfurt. Für Wolfsburg geht's am letzten Spieltag zu Hause gegen Leverkusen ran und Frankfurt wird in Leipzig spielen. Frank, haben dir die Potsdamer Angriffe Hoffnung gemacht?
Ein Stück weit schon, wobei ich also absolut hundertprozentig davon überzeugt bin, dass gegen Leverkusen wir ein komplett anderes Wolfsburg sehen werden. Ich bin da völlig bei Carmen, dass schon eine gewisse Bewusstheit da gewesen ist, dass die Mittel wahrscheinlich fehlen, um sie dann final wirklich richtig unter Druck zu setzen, auch wenn ich nicht verhehlen will, die hatten wirklich schon ordentlich Chancen rausgearbeitet auch. Also ich hätte Potsdam auch absolut ein Tor gegönnt. Mhm. Es wäre meines Erachtens drin gewesen und auch verdient gewesen und sei es für diesen moralischen Test, ja. Aber gerade dieses Ding in der 76. Minute, was Carmen auch gesagt hat, mit Schwalm, als die sich wirklich durchsetzt und dann die Flanke reinspielt, das ist überhaupt niemand zum Verwerten da eigentlich. Und das war nach diesem wirklich schönen Angriffslauf, war es fast eine Schande, dass da keiner da gewesen ist, weil das hätte definitiv mehr verdient gehabt. Aber auch noch einen kurzen Take zu diesem Thema, das neue Wolfsburg. Sie werden auf jeden Fall nachlegen müssen, weil Jule Brandt, ehrlich gesagt, nach wie vor ein Dreh- und Angelpunkt im Wolfsburger Spiel ist. Und das halt eine Stellschraube ist, die ihn komplett wegbrechen wird. Und alleine aus dem Grund werden sie irgendwie noch für Ersatz sorgen müssen, weil da sehe ich noch keine richtige Nachfolgerin, ehrlich gesagt.
Was natürlich bei dem Spielerinnenprofil, was Jule Brandt hat, auch eine große Herausforderung ist, weil so viele schnelle Dribblerinnen, die auch eine hohe Passquote haben, haben wir jetzt nicht in Deutschland und die gibt es auch im Weltfußball nicht so viele. Das stimmt natürlich. Also insofern war das auch übertrieben mit dem Blick in die Zukunft. Ich habe es ehrlich gesagt so ein bisschen eher von Pedermaus her gedacht, von Schellern her gedacht, wo ich mich einfach auch gefreut habe, die jetzt mal zu sehen. Und Pedermaus, also gerade die Bewegung vor dem 1:0, die ist fantastisch und macht einem Hoffnung, dass das Zentrum bei Wolfsburg auch in der neuen Saison konkurrenzfähig sein wird. Na gut, das ist übertrieben. Konkurrenzfähig werden sie auf jeden Fall sein. Aber man sieht da eben neue Spielerinnen, ein bisschen einen anderen Ansatz, wie sich das entwickelt unter Stefan Lerch, dann, das ist sowieso komplett offen und sehr wahrscheinlich wird das auch nicht komplett reibungslos laufen. Also das wäre, glaube ich, ungerecht Wolfsburg gegenüber, wenn man den Umbruch da jetzt kleinreden würde. Kathi Hendrich hat auch das Ende ihrer Zeit in Wolfsburg bekannt gegeben. Also der Aderlass, der ist da schon wirklich groß. Aber ja, mir hat das einfach Freude gemacht. Vielleicht war das auch einfach, man hangelt sich ja so von Spiel zu Spiel und ganz am Schluss der Sendung, da kommen wir schon noch zu den Partien, in denen wenig passiert ist, zumindest wenig Tore gefallen sind. Und da hat mir das hier irgendwie Spaß gemacht. Und ehrlicherweise hat zu diesem Spaß auch Potsdam sehr dazugehört, dass es immer wieder diese Überraschungsangriffe gab und die Möglichkeit einer, ja, man muss es ja fast so sagen, ein Tor wäre ja eigentlich eine Sensation gewesen. Und das hat es zu einem launigen Spielchen gemacht und nicht alle waren so launig an diesem Spieltag.
Ja,
aber gut.
Kann man zustimmen.
Für Wolfsburg bedeutet das aber eben, dass man Tabellenplatz 2 jetzt erstmal festigt und eben einen Punkt Vorsprung auf die Eintracht hat und jetzt dann eben zu Hause gegen Leverkusen antreten wird. Am nächsten Sonntag, denkt dran, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Spiele um 14 Uhr parallel zueinander. Am nächsten Sonntag, also da mal bitte nichts anderes vornehmen. Für Turbine Potsdam wird es dann zum 1. FC Köln gehen. Das hätte in der Theorie noch ein richtiges Abstiegsduell sein können. Jetzt ist es dann das letzte Schaulaufen für Potsdam in der ersten Liga für diese Saison, aber auch bei Köln. Da hat sich noch einiges getan, werden wir gleich drüber sprechen. Vorher müssen wir jetzt aber dann den Blick auf die Eintracht richten, denn die Eintracht hatte wirklich eine knifflige Aufgabe vor sich. Hoffenheim zu Hause und wir haben in der letzten Woche schon darüber gesprochen, wie gut Hoffenheim in vielen Spielen war in dieser Rückrunde und vor allem in jüngerer Vergangenheit. Und so hätte es jetzt vielleicht auch für Frankfurt wirklich schwer werden können, vor allem, weil man zunächst seine Chancen nicht nutzt. Denn schon nach 40 Sekunden läuft Nicole Anyomi auf Laura Dick zu, kommt aber nicht an ihr vorbei. Nach nicht mal 5 Minuten hat Geraldine Reuteler komplett freistehend eine Schusschance, aber schießt drüber. Also da hätte man fast so das Gefühl haben können, hoffentlich lässt die Eintracht hier nichts liegen. Es ist eine ganze Weile nichts von Hoffenheim zu sehen. Und dann steht auf einmal Melissa Kössler allein vor Stina Johannes nach einem Pass von der Grundlinie. Sie kann schießen, aber scheitert an der Fußabwehr von Johannes. In der zweiten Hälfte vergibt dann Lürsen eine Großchance. Kurz danach fällt aber dann doch das zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, ein bisschen erlösende 1:0 für Eintracht Frankfurt. Eine 54. Minute verlagert Sarah Dorsun auf Lara Prasnicka, der Ball durchrutscht auf Lürsen, die mit dem zweiten Kontakt auf Anyomi flankt, die zwischen Kasaya und Dorn ins Tor grätscht zum 1:0. Da hat die Abstimmung nicht ganz gepasst, war aber auch nicht ganz so einfach zu verteidigen, weil beide gucken ja logischerweise auf Lürsen. Dann blockt Cerci einen Befreiungsschlag fast ins Frankfurter Tor. Stattdessen fällt aber auf der Gegenseite nur 3 Minuten später das 2:0. Reuteler spielt einen klasse Pass auf Anyomi, die steht vor Dick, geht an ihr vorbei und trifft zum 2:0. In der 63. Minute dann trennt Dorn mit einer Grätsche eine Frankfurterin vom Ball, die zwar fair war, aber hart. Kössler geht ins Dribbling und wird dann von Lisanne Gräve in mehreren Versuchen, muss man sagen, zu Fall gebracht. Und das war insofern nicht die cleverste Aktion, weil Lisanne Gräve schon eine gelbe Karte gesehen hatte. Und das ist dann doch mit relativ wenig Diskussion die zweite gelbe Karte. Das heißt, ab der 63. Minute spielt Eintracht Frankfurt in Unterzahl. Das bedeutet aber nicht, dass man keine Chancen mehr hat. 70. Minute, Anyomi kommt bei einem Konter zum Schuss. Wamsa hatte im Dribbling super auf sie gelegt. Anyomi trifft allerdings nur den Pfosten und von dort Dick. Laura Freigang spitzt dann den Ball ins Tor, der wahrscheinlich auch über die Torlinie gekullert wäre ohne diese Berührung. Und warum ist das wichtig? Weil Laura Freigang aus dem Abseits kam und deswegen dieses 3:0 nicht zählt. Und in der 71. Minute, nur eine Minute später, passiert dann das, was gar nicht passieren sollte. Vorne vergibst du die Chance aus 3:0, hinten kassierst du das 1:2 und das nach einem klaren Fehler. Johannes und Dorsun verlieren im Spielaufbau den Ball an Hickesberger, die legt auf Cerci und die muss nur noch ins leere Tor einschieben. Aber wiederum nur 3 Minuten später und ihr merkt, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ging es wirklich Schlag auf Schlag, schaut euch nochmal die Highlights an, fällt dann doch die Vorentscheidung. Wieder kontert die Eintracht und wieder kommt Anyomi an den Ball, aber diesmal stoppt das ganze Spiel mit ihr am Ball im Strafraum. Es ist eine etwas groteske Szene, es wirkt so, als sei der Konter schon vorbei, denn de facto stehen alle Spielerinnen im Strafraum. Allerdings stehen auch die Hoffenheimerinnen und gehen nicht auf Pavolek, die am zweiten Pfosten komplett frei steht. Anyomi passt auf sie und sie trifft dann zum 3:1. In der Nachspielzeit fällt Lürsen noch einen Freistoß von Hoffenheim aufs eigene Tor ab, klärt allerdings noch selbst vor der Linie. Diem schießt dann ebenfalls nach einem Freistoß knapp drüber. Und dann, Frank, hast du erleichtert ausgeatmet und wusstest, es ist geschafft. Dieses Spiel ist gewonnen. Und was war das für ein Spiel? Warum hat sich die Eintracht denn so schwer gemacht?
Ich hatte eigentlich gehofft, du kannst mir die Frage beantworten. Nein, du siehst ja schon alleine, was das für eine schöne Partie gewesen ist, wenn man es als Neutraler beobachtet, formuliere ich aber mal ganz vorsichtig. Wie lange du gebraucht hast, alles zusammenzufassen, und da hast du ja tatsächlich auch noch dankenswerterweise das ein oder andere weggelassen, weil in der ersten Halbzeit gab es noch mehr Chancen, weil bis Hoffenheim irgendwie in der 28. die erste Möglichkeit hatte durch Churchy, hat ja fast nur die Eintracht auch gespielt, bis auf diese eine Möglichkeit. Und ja, es gibt Spiele, wo man die Chancenverwertung natürlich dann bemängeln muss. Muss man hier theoretisch auch. Man ist nur ein bisschen gnädiger, wenn das Ergebnis dann so ist, dass man es wenigstens noch gewonnen hat. Geht das Ding anders aus, ist der Flüche kaum genug. Ja.
Woher glaubst du denn, kam dann das defensive Wackeln? Also, weil offensiv kann sich die Eintracht wenig Vorwürfe machen. Man hat es eigentlich in fast allen Spielsituationen geschafft, immer mal wieder sich eine Chance aus dem Ballbesitz im Angriffsdrittel herauszuspielen, egal über Konter oder eben auch gegen tiefer stehende Hoffenheimerinnen. Aber du hattest eben auch immer wieder diese Nadelstiche, die eben potenziell das Spiel hätten auch killen können für Frankfurt, wo eben dann Hoffenheim nicht die Chancenverwertung hatte. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass sich das eigentlich so über das ganze Spiel durchgezogen hat? Und ich meine, in Unterzahl ist es dann natürlich leichter zu erklären.
Tatsächlich glaube ich, die frühe gelbe Karte für Sarah Dorsen hat eine gewisse Rolle gespielt, weil die einfach nicht so robust rangehen konnte, wie sie es normalerweise tut. Mhm. Das musste sie diesmal wirklich rein über ihre Schnelligkeit, die sie nun mal zum Glück hat, lösen. Ich finde, Kleinherne kann man keinen Vorwurf machen. Die hat eigentlich ein ziemlich stabiles Spiel gemacht, wobei sie einen Rückpass hatte, wo sie mit dem Kopf zurückgespielt hat, wo ich gedacht habe, wenn das Dina Johannes nicht aufpasst, dann ist das auch ein ganz fantastisches Eigentor des Monats. Der hätte sensationell neben den Pfosten gepasst. Ich mach's an der linken Abwehrseite fest, weil Carlotta Wamsa hat wieder ein Spiel gemacht, das, also das Duracell-Häschen wird rot, wenn es Carlotta Wamsa sieht. Das ist wirklich der Wahnsinn. Was die war wirklich überall. Also auch auf Magenta, die Kommentatoren haben das ziemlich klar gemacht. Das war ja der Oscar auch tatsächlich. Den ich ja hier das letzte Mal auch schon genießen durfte. Und also die war einfach überall. Lürsen hatte die ein oder andere Situation, wo sie ein bisschen unsicher wirkte, zwischen aller Genialität, die sie dann plötzlich auch wieder an den Tag legt. Aber da kann es schon noch ein bisschen Stabilisierung vertragen an der Ecke. Hm.
Und du hast eben gemerkt, dass Hoffenheim inzwischen auch ein Team ist, was reagieren kann auf Spielverläufe. Also du sagst es ja richtig, Frankfurt hat eine absolute dominante, fast eine komplette halbe Stunde. Und dann schafft es aber Hoffenheim, das Zentrum einfach dicht zu machen. Also sie stehen viel, viel näher beieinander. Sie lassen auch durchaus die Flügel ein bisschen offen, aber doppeln dann auch ganz gut. Also auch deswegen fand ich Lürsen ein bisschen weniger einflussreich aufs Offensivspiel als den rechten Flügel, weil sie eben auch öfter auf sich alleine gestellt war. Kann gar nicht sagen, ob das jetzt taktische Vorgabe war oder sich einfach so ergeben hat. Und das zeichnet aber Hoffenheim, finde ich, in dieser Phase der Saison aus, dass sie es schaffen können, auf solche Spielverläufe zu reagieren. Dann sei es jetzt mit Ingame-Coaching von Theodoros Dedes oder vielleicht auch einfach selbst auf dem Feld zu sehen, okay, gut, jetzt müssen wir eben einfach hier die Mitte erstmal schließen und gucken, dass wir kompakter stehen und uns vielleicht auch ein bisschen weniger in Schönheit aufbauen wollen. Da war dann auch der ein oder andere lange Ball mit dabei. Und das hat funktioniert. Und das hat ja auch insofern funktioniert, dass du zum Beispiel in der Laura Freigang über weite Teile des Spiels gar nicht gesehen hast. Und es waren eher die tiefen Pässe auf Anyomi, die wieder und wieder Probleme bereitet haben. Und da muss sich halt dann Hoffenheim vielleicht dann doch die Frage stellen, warum das immer wieder möglich war, weil das war schon ein sehr, sehr eindeutiges Muster. Wenn eine Frankfurterin einen offenen Fuß hatte, dann hat sie Anyomi tief geschickt.
Also neben Laura Freigang fand ich auch, dass Elisa Sens relativ unauffällig war in diesem Spiel. Also die haben sie auch ziemlich gut rausgenommen. Profitiert davon hat ein bisschen Lara Praschnika, weil die hatte dadurch etwas mehr Freiräume vorne, konnte da auch etwas auffälliger mitspielen, sage ich mal, als das teilweise in anderen Spielen gewesen ist. Aber Hoffenheim hat sich ja nach der etwas desolaten Hinrunde tatsächlich komplett gefangen in der Rückrunde. Und wenn ich jetzt an unser Hinspiel in Hoffenheim denke, was wirklich diesen Slapstick-Elfmeter hat, den Dorsum dann verwandelt hat, als der Ball aufgenommen wurde, weil er nicht im Aus gewesen ist. Das war jetzt doch ein bisschen ein anderes Spiel. Und mit Hoffenheim musst du halt immer rechnen. Also wir haben in der Vergangenheit sehr viele Schlachten mit Hoffenheim ausgetragen, die dann mit hohen Unentschieden ausgegangen sind. Und da kann ich dir sagen, dass mir in der 70. Minute oder in der 63. als Gräve mit Gelbrot runtergegangen ist, schon auch durchaus der ein oder andere Gedanke an negative Spielverläufe durch den Kopf geht.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Vor allem, weil es auf beiden Seiten immer wieder ja Abwehrfehler gab, die auf dem Level eigentlich seltener passieren. Also Beispiel, erste Ecke für Hoffenheim ist eigentlich so die erste Phase, in der sich Hoffenheim mal kurz befreit hat. Ich glaube, das war sogar direkt nach der Köstler-Chance. Und dann kommt Marta Kasai ja komplett frei, also wirklich komplett frei zum Schuss. Und wenn es eine Hoffenheimerin gibt, die du bei einer Ecke decken solltest, dann ist es ja wohl Marta Kasai. Das war auch ganz klar ein Fehler, das war jetzt absolut logischerweise nicht. Aber solche Dinge sind eben passiert. Oder auch Geraldine Reuteler, finde ich, war da ein gutes Beispiel. Bei allen Dingen, die Frankfurt gut gemacht hat, haben auch wahnsinnig viele Dinge nicht funktioniert. Reuteler vergibt diese Großchance, spielt dann einen ganz schlimmen Fehlpass kurz danach und holt sich dann gelb in der 20. Minute. Es war direkt nach der gelben Karte von Sarah Dorsun, wo sie ja einfach der Ball verspringt. Im Zentrum sie nachsetzt, dann stempelt sie ihre Gegenspielerin, klare gelbe Karte. Und das Gute aber aus Eintracht-Sicht ist, dass das jetzt letztlich dann kein Hindernis war. Also egal, ob das Reuteler ist oder ob das Freigang ist, von der nicht so viel zu sehen war, oder ob das Nina Lösen ist, die ihre Probleme hatte. Alle Spielerinnen haben es für sich geschafft, sich davon nicht unterkriegen zu lassen und sich am eigenen Schopf so ein bisschen wieder in gute Aktionen reinzuziehen. Und das, finde ich, ist schon eine Qualität, die Frankfurt in der Phase der Saison gerade ausmacht. Und eigentlich ist es dann nur ein eine Schönheitsfrage, ob man jetzt dann Rang 2 oder Rang 3 erreicht. Klar wäre Rang 2 viel, viel besser, weil die Qualifikation zur Champions League quasi mit Abpfiff des EM-Finals beginnt. So ungefähr würde ich es jetzt mal aus Spielerinnensicht formulieren. Das ist natürlich sehr unangenehm. Aber ich glaube, allein die Reaktion auf die Art und Weise, wie jetzt diese Rückrunde verlaufen ist nach der Herbstmeisterschaft, das ist jetzt schon nicht so schlecht bei Eintracht Frankfurt.
Auch wenn man sich als Frankfurt-Fan ein bisschen was anderes gewünscht hätte, wenn du irgendwie bis zum, 12., 13. Spieltag da vorne bist, auch zum Auftakt der Rückrunde noch Leverkusen schlägst, dann hoffst du natürlich, dass du so einen Einbruch nicht bekommst. Jetzt war er da, jetzt muss man aber auch schlicht sagen, dass die Bayern halt eine Serie hingelegt hätten, dass es fast egal ist, wie gut Frankfurt gespielt hat. Du brauchst nur einen einzigen Stolperer zu haben und dann sind die Bayern halt auch auf dem Weg. Was mich auf der einen Seite positiv stimmt, ist, dass wir so viel Qualität im Kader haben, um dann tatsächlich auch zu kompensieren, wenn mal eine Laura Freigang nicht die Rolle spielt oder auch eine Elisa Sens keine Rolle spielt. Auf der anderen Seite haben wir dann jetzt schon auch 6 Abgänge, wo dann eine Carlotta Wamser eben dabei ist, wo eine Baba Dunst dabei ist. Und auch eine Tanja Pawolek, wo ich dann sage, da gehen natürlich schon auch Leaderinnen und Herzstücke unseres Spiels. Und ich bin mal sehr gespannt, wie Nico Arnautis darauf reagieren wird. So gut es jetzt den Abschluss der Saison noch rettet, das bringt schon ein paar Fragezeichen. Da müssen Antworten kommen dann in der Sommerpause.
Carmen, ich habe dich nicken sehen und ich weiß ja, dass ihr bei 90 Min auch auf die ganzen Abgänge und so weiter genau drauf blickt. Täuscht der Eindruck, dass es eigentlich alle Teams außer den FC Bayern so richtig durchschüttelt? Und egal, ob du Wolfsburg anguckst, Frankfurt anguckst, Freiburg ist auch so ein Extrembeispiel, bei Leverkusen auch viele Abgänge. Also eigentlich alle stehen mehr oder weniger vor einem Umbruch.
Ja, also ich habe mich heute tatsächlich, als ich das Bayern-Spiel geschaut habe, auch gefragt, ob bei Bayern, ob da auch noch ein paar Abgänge jetzt verkündet werden. Was ja doch auffällig ist, dass der Kaderstand jetzt schon so zusammenbleibt. Ich muss sagen, also vor allem bei Frankfurt fand ich schon krass, wie viele auch Leistungsträgerinnen da den Verein verlassen werden. Zum Beispiel auch eine Carlotta Wamser. Mhm. Ich konnte es noch verstehen, als sie noch vorne offensiv gespielt hat, als Flügelspielerin oder eben im Sturm oder als Angreiferin. Aber jetzt so die Außenverteidigerin Wamser, die würde ich persönlich eigentlich unbedingt im Verein halten. Wenn ich jetzt bei den Verantwortlichen von Frankfurt wäre, weiß man jetzt auch noch nicht, wo sie es dann hinzieht, was da für Angebote gab. Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt, was die Vereine dann nachholen oder verpflichten. Man sieht jetzt zum Beispiel am Beispiel von Union Berlin, klar ist jetzt eine Liga weiter unten dann, aber dass die eben auch mit ordentlich Bundesligaspielerinnen dann auch auffüllen, da stellt sich dann schon die Frage, okay, holen dann die Vereine auch Spielerinnen aus dem Ausland, was ich persönlich spannend fände und gut fände, oder wird es dann wieder so Wechsel innerhalb der Liga geben? Ja, ist schwierig, aber ich glaube, die Bayern bisher, so wie es ausschaut, haben dann in der neuen Saison den Kader, der dann vielleicht am besten eingespielt ist. Ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht, aber ja.
Gut, ich meine, da müssen wir uns jetzt ja auch gar nicht weit aus dem Fenster lehnen, um davon auszugehen, dass Bayern wieder als Favorit in die neue Saison reingehen wird. Aber es ist halt schon interessant. Klar, die Bayern sind jetzt auch nicht das Team, das sowas dann schon frühzeitig verkündet. Die machen das eigentlich eher, also bei Bayern kann es dir auch passieren, dass eine Spielerin einen Blumenstrauß kriegt vom Anpfiff und du ab dem Moment dann erst weißt, oh, offenbar geht die. So war es in der letzten Saison bei einigen Spielerinnen. Aber ich vermute, Frank, dass das durchaus für Unsicherheit im Umfeld sorgt. Also wir haben jetzt Wamser genannt, Barbara Dunst haben wir auch schon mal hier angesprochen im Rasenfunk, und man darf ja nicht vergessen, weil das schon so lange her ist, vergisst man immer wieder Stina Johannes und dass sich auch, ja, die Nachfolgerin Sophia Winkler schwer verletzt hat. Also es ist schon eine große Aufgabe für die Verantwortlichen.
Also das ist hundertprozentig so. Und auch wenn sie sehr unauffällig eigentlich in ihrer Rolle ist, auch Anna Ehling ist jemand, den du als Größe von der Bank holen konntest und die dann vollen Einsatz gezeigt hat und die in der Abwehr auch immer ein stabilisierendes Element gehabt hat, auch weil sie eine gute Schnelligkeit auf den Platz gebracht hat. Also im Grunde alle, die wir da nennen können, alle sechs, die auch gestern verabschiedet worden sind, hinterlassen schon einen gewissen Schmerz, ehrlich gesagt. Und selbst Tanja Pawolek, die jetzt nicht so auffällig ist, aber du hast gesehen, was sie gestern für ein Tor gemacht hat, einfach mal ein Tor, was auch nicht jeder so einfach nachmachen kann, ehrlich gesagt. Da brauchst du schon auch das richtige Talent dazu. Und sie war jetzt auch lange Zeit unsere Kapitänin. Und das sind schon schmerzliche Abgänge, definitiv. Ich sag mal, Mehmeti hat jetzt gestern nicht unbedingt gezeigt, warum sie zur Eintracht geht oder warum man sie bei der Eintracht geholt hat. Die war ein bisschen abgemeldet. Also so ein richtige Impulse hat sie jetzt nicht gezeigt. Aber gerade die Geschichte im Tor ist natürlich absolut eine Katastrophe, dass wenn du da jemanden im Grunde als Ersatz holst und diejenige sich dann halt auf eine monatelange Verletzung plötzlich einstellen muss. Nichtsdestotrotz versuchen wir die Zeit im Zweifelsfall wahrscheinlich zu überbrücken, aber es ist auch so viel Torfrauenkarussell, dass ich mich nicht wundern würde, wenn man da vielleicht auch nochmal absichert, ehrlich gesagt.
Ich meine, du hast ja auch gerade gesagt, also die Abgänge, ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, sind dann so Persönlichkeiten, die auch einfach gehen. Also klar, die Leistung, ja, auf dem Platz ist das eine, aber wie du auch meintest mit Anna Ehling, gefühlt auch Carlotta Wamser oder Sophie Nachtigall, die auch wirklich für das Teamgefüge wichtig waren. Dunz und Pawolek, die schon ewig bei der Eintracht sind. Ich glaube, das sind dann auch so Abgänge, die dann auch wirklich im Team nochmal intern wehtun könnten, weil man die Spielerin dann bestimmt auch in der Kabine einfach merkt, dass sie nicht mehr da sind. Und die zu kompensieren, vor allem neue Spielerinnen, die dazukommen, werden nicht gleich, denke ich, die Verantwortung oder das Standing übernehmen wie solche gestandenen Spielerinnen von der Eintracht.
Ja, zumal du mit Kara Bösel jemanden bei Union Berlin hast, die ja auch durchaus gut im Team verdrahtet war und vielleicht die ein oder andere Spielerin nach Berlin locken könnte an der Stelle. Ich könnte mir vorstellen, dass mindestens mal eine davon dort aufschlagen wird. Und dann werden wir gucken müssen, wie wir das kompensieren. Ich glaube, Lina Altenburg ist im Tor noch nicht ganz weit genug an der Stelle. Und das wird auf jeden Fall spannend.
Aber Frank, um da mal von diesen Transferüberlegungen und dem Blick in die Zukunft ein bisschen wegzukommen, lass mal in die unmittelbare Zukunft gucken. Also, ich habe es ja gerade schon gesagt, Wolfsburg zu Hause gegen Leverkusen, Frankfurt in Leipzig. Schafft's Frankfurt noch auf Rang 2 zu springen? Was denkst du?
Ich sag's mal so, ich hätte mir nicht träumen lassen, Leverkusen mal die Daumen drücken zu müssen. Aber da bin ich mir auch nicht zu schade zu am letzten Spieltag. Glaube ich, dass Wolfsburg da scheitert, kann ich mir auf der anderen Seite schwer vorstellen, ehrlich gesagt. Weil so dominant, da reden wir ja noch drüber, war jetzt, zumal es ja genau um die zwei Mannschaften geht, Leverkusen dann auch nicht gegen Leipzig, kommen wir noch zu. Ich hoffe, dass wir in Leipzig das auf den Platz bringen, was notwendig ist, um unseren Teil dazu beizutragen. Bin ich ehrlich gesagt auch fest davon überzeugt, auch wenn unsere Spiele in Leipzig nie so die schönsten gewesen sind. Das ist leider nichts, wo man sich sehr mit rühmen kann. Ich denke da an so ein Pokal aus und so weiter. Aber ich glaube, Wolfsburg hat jetzt, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht die erste Elf komplett auf den Platz gebracht. Und das werden sie gegen Leverkusen definitiv tun, um das abzusichern. Hm. Also, da müsste schon ein Wunder passieren, aber ich würde es nehmen.
Das überrascht jetzt natürlich. Also, das ist die Situation oben in der Tabelle. Und dann hatten wir aber noch ein Spiel, was mit der Situation unten zu tun hat. Natürlich nicht mehr entscheidend über den Abstieg und den Klassenerhalt, denn diese Entscheidungen, die sind schon alle getroffen. Aber dennoch war es natürlich interessant zu sehen, sowohl wie würde Werder Bremen nach dem DFB-Pokalfinale auflaufen, in welcher Verfassung und in welcher Formation. Spoiler, es wurde rotiert. Und wie würde der erste FC Köln die Endphase dieser Saison bestreiten können? Denn da geht's, glaube ich, immer noch um ein bisschen mehr. Man kann nicht zufrieden sein mit nur einem Sieg in dieser Saison. Und man war auch so unzufrieden, dass man das in diesem Spiel gesehen hat in Bremen. Taylor Zimmer hat schon nach 10 Minuten die erste Chance, aber Livia Peng pariert. Und das wird jetzt durchaus so ein roter Faden, der sich durchs Spiel durchzieht, nämlich die Paraden von Peng. Der FC spielt sich zum Teil sehr ansehnlich Chancen heraus. Bei Werder ist das Pokalfinale wirklich zu spüren. Horst hat 5-mal gewechselt in der Startelf und ehrlicherweise auch, als er dann später ein paar der arrivierten Spielerinnen bringt, so wirklich etwas verändert sich kaum noch in diesem Spiel. Köln geht in Führung. In der 28. Minute wird eine Ecke von Achczynska verlängert von Weidauers Rücken und landet bei Nicole Biller, die das 1:0 erzielt. Peng muss später bei einer weiteren Ecke viel riskieren, um den Ball zu fangen. Zur zweiten Hälfte kommt dann Sharon Beck unter anderem bei Werder Bremen. Mikaelsen pariert gegen Mahmoud. Das war die erste richtig große Chance für Werder Bremen. Und in der 68. Minute fällt das vermeintliche 2:0. Achczynska zieht aus der Distanz ab. Peng lenkt den Schuss noch klasse an die Latte. Biller macht den Abpraller rein, aber stand eben vorher wohl im Abseits. Deswegen steht's weiter. Erstmal nur 1:0, auch weil Peng noch einmal stark gegen Alenia Bienz pariert. Und dann kommt's zum Ausgleich in der 76. Minute. Verena wieder bekommt einen Steckpass von Mahmoud und tunnelt dann Mikaelsen aus kurzer Distanz zum 1:1. Danach gibt's einen ziemlich wuchtigen Gesichtstreffer für Lara Schmidt. Die muss lange behandelt werden und sie kann auch nicht aufs Feld zurückkehren. In der 81. Minute passiert das und weil Werder schon 5-mal gewechselt hat, beendet Bremen dieses Spiel in Unterzahl. Daran wird es jetzt allerdings nicht gelegen haben, dass man tatsächlich in der 89. Minute noch den Treffer zum 1:2 kassiert, denn der fällt nach einem Freistoß, wo eine Unterzahl dann vielleicht dann nicht ganz so zum Tragen kommt wie in anderen Spielsituationen. Feiersinger findet mit dem Freistoß von der linken Seite Anna Gerhardt und die erzielt per Kopf das 2:1 und so kamen, können die Kölnerinnen tatsächlich nochmal jubeln am Ende dieser Saison und ich würde die Frage an dich weiterreichen, verdient?
Oh ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich glaube, das war mit eines der unterhaltsamsten Spiele tatsächlich an dem Spieltag für mich persönlich. Also ich habe dann auch gegen Ende schon für Köln mitgefiebert, weil ich finde, dass sie sich die 3 Punkte auf jeden Fall verdient haben, einfach für die Art und Weise, wie sie spielen. Weil das meiner Meinung nach schon eine Steigerung war oder ich habe zumindest nicht damit gerechnet. Ich glaube, für Bremen war vielleicht das Pokalfinale in Köln so ein bisschen ein Highlight, jetzt das Spiel gegen Köln vielleicht dann so ein Lowlight in der letzten Zeit. Ja, also Köln haben es von Anfang an gut gemacht. Ich glaube, Bremen hat nicht wirklich eine Antwort drauf gefunden. Ich weiß noch, nach einer halben Stunde war das. Da ist Viking dann mal mit dem Ball quer durchs Mittelfeld gedribbelt, hat aber keine Anspielstation gefunden, hat den Ball zurückgespielt und dann so ein bisschen verzweifelt die Arme hochgerissen. Das hat man dann auch öfter gesehen bei ihren Mitspielerinnen. Und es war auch so ein bisschen symbolisch. Also Köln auf der anderen Seite hat es dann auch ziemlich gut gemacht, muss ich sagen, die Räume zugestellt und immer die ballführende Spielerin auch angepresst. Das hat mir wirklich gut gefallen. Dann hat Bremen aber auch vor allem bei den Standards ja nicht so gut verteidigt. Also das war dann schon sehr, sehr chaotisch und unsortiert, was ich persönlich von Bremen so nicht gewohnt bin. Also ich kenne Bremen wirklich als ja organisiertes Abwehrbollwerk auch streckenweise, die da auch gemeinsam im Kollektiv wirklich immer super verteidigen und wo es auch immer sehr, sehr unangenehm ist, gegen Bremen zu spielen für die Gegnerinnen. Deswegen würde ich sagen, ja, hat es mich sehr gefreut, auch für Britta Karlsson, dass sie jetzt da auch endlich mal einen Erfolg haben konnte gegen Ende der Saison mit Köln und mit einer super Einstellung auch sehr verdient gewonnen.
Mhm. Und ich fand es eben interessant, dass es Köln geschafft hat, Werder, die natürlich ein bisschen weniger Tempo, ein bisschen weniger Aggressivität, völlig erklärbar. Aber trotzdem musst du ja Werder erstmal aus deiner eigenen Hälfte raushalten, weil ansonsten stehen die 4-4 auf die letzte Kette, da kennt Werder Bremen ja gar nichts. Und dann rücken die Mittelfeldspielerinnen nach und dann hätte auch Köln hier Probleme bekommen können. Und es gibt auch die eine gute Phase im Spiel, in der auch Larissa Mühlhaus zum Beispiel eine Chance hat, wo es auch, also das 1-1 lag ein bisschen in der Luft, so kann man es glaube ich schon sagen. Aber ich fand wirklich den Ansatz von Köln, der hat ganz gut funktioniert. Es ist nicht so einfach, mit einer Viererkette auf eine Fünferkette zu pressen, vor allem, weil Werder ja immer noch Livia Peng mitnehmen kann. Also eigentlich ist Werder Bremen in der Theorie das am schwersten zu pressende Team, vielleicht neben dem FC Bayern in der Liga, weil sie eben nicht nur mit 5 Spielerinnen plus 6erinnen aufbauen, sondern sie können auch noch die Torhüterin mitnehmen. Also wie viele Spielerinnen willst du denn nach vorne schieben? Den ganzen Mannschaftsbus? Das hilft dir ja nicht weiter. Und jetzt war es jetzt nicht so, dass Werder das bis zuletzt ausgereizt hat und auch gerade Livia Peng wurde gar nicht so sehr im Spielaufbau eingebunden. Das war vielleicht auch Teil des Problems tatsächlich. So hat eine Spielerin im Mittelfeld gefehlt. Aber trotzdem hat es Werder wirklich gut gemacht und war da auch nicht kopflos, hat nicht wild hochgepresst, sondern auch in guten Momenten hochgepresst. Und das, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, weil das Ordnende bei Köln, was man sich von Britta Karlsson erhofft hat, was man ganz am Anfang gesehen hat, nach ihrer Übernahme in Köln, das habe ich da jetzt hier zum ersten Mal wieder so richtig über fast 90 Minuten gesehen. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Nachricht. Plus, man kann es ihnen natürlich gönnen, den Spielerinnen und Spielern.
Ja, obwohl ich sagen muss, ich glaube, am Anfang ich persönlich hatte schon ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht ein bisschen kopflos war, aber dann, wenn man so die Spielsituation weitergesehen hat, hat es dann doch immer Sinn gemacht, wie sie angepresst haben. Also das war irgendwie, die sind da zum Teil wirklich zu dritt auf die ballführende Person, also im Dreieck zugestürmt und hat ja funktioniert. Also sie haben ja dann trotzdem immer den Ball bekommen. Und ich glaube, es war dann auch bezeichnet, dass dann Horsch in der Halbzeit auch 3-mal gewechselt hat, also eben Mühlhaus wieder und Beck reingebracht hat. Ja, zeigt er dann auch, dass er wahrscheinlich auch nicht so ganz zufrieden war mit der Leistung seines Teams.
Ja, noch ein Satz dazu. Ich glaube tatsächlich, dass das eben Teil des Plans war oder vielleicht hat es sich auch auf dem Spielfeld so ergeben. Aber weil du eben in der Regel immer in der nominellen Unterzahl bist gegen Werder, musst du dir Momente und Orte suchen auf dem Spielfeld, wo du zupackst, weil ansonsten kannst du es lassen. Und vielleicht kam diese Situation daher, aber es stimmt schon jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir auch eingefallen, dass es am Anfang des Spiels wirklich ein bisschen wild war und da glaube ich auch Werder ein bisschen überrascht war von. Aber dennoch, schönes Spiel und ja auch für Neutrale wie Frank, glaube ich auch gut anzusehen und vielleicht auch mit einigen Erkenntnisgewinn.
Also ich fand tatsächlich auch, das war eins der unterhaltsamsten Spiele, die wir gehabt haben. Ich finde, es hatte 3 Phasen, ehrlich gesagt. Es hatte eine sehr intensive Kölner Anfangsphase bis zum 1-0. Danach hat Werder, das war wie ein Weckruf. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, die sind noch so in Pokalfeierlaune am Anfang des Spiels. Da waren die gefühlt nicht 100% auf dem Platz. Also zumindest nicht in der Intensität, wie man es kennt. Wir haben in Frankfurt ja genau in der Hinrunde so ein unangenehmes Spiel gegen Werder gehabt, wo uns Weidauer dann das Tor des Monats eingeschenkt hat, gefühlt. Und ich kann ehrlich gesagt nur sagen, warum erst jetzt FC? Also ist jetzt der Druck weg gewesen und sie haben das Gefühl gehabt, sie können mal ein bisschen aufspielen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, weil klar haben die eine solide Leistung über die ganze Ligasaison gehabt und man hat sich gefragt, warum stehen die überhaupt da unten. Aber in dem Spiel, wenn sie das die ganze Saison gezeigt hätten, in der Qualität und auch Intensität, hätten die da nie landen dürfen normalerweise. Nach dem Führungstreffer war dann die Phase von Bremen, auch direkt in den Anfang der zweiten Halbzeit hinein bis zum Ausgleich. Und interessanterweise war es dann wieder Köln, die das Zepter in die Hand genommen haben und dann auch verdient gewonnen haben, in meinen Augen. Also das fand ich schon interessant, wie das Spiel irgendwie so aufgeteilt war.
Ja, es waren vor allem auch viele gute Ballkombinationen dabei und Ballstaffetten, also auch oft über die rechte Seite dann. Also das war schon echt, also ich hätte damit zumindest nicht gerechnet vor dem Spiel, dass Köln da so gut mitspielt und auch eigentlich dominiert. Also wie gesagt, vor allem die Werder-Defensive hat mir irgendwie nicht so gefallen, aber vielleicht hat sie dann noch Köln einfach super ausgespielt.
Ja, und Werder kann sich bei Peng bedanken, dass es nicht noch ganz anders ausgegangen ist, ehrlich gesagt. Da waren schon ein, zwei Buden sogar noch drin für die Kölnerinnen.
Ja, auch ein bisschen unerklärlich, dass es bei Standards auch so oft gefährlich wurde, weil das ist ja was. Aber gut, es beziehungsweise unerklärlich ja eigentlich nicht. Pokalfinale und Rotation werden da schon eine Rolle gespielt haben. Das sind dann schon Erklärungsansätze. Und das zeigt ja auch, also diese Saison für Werder war auch eine ganz besondere und das hast du diesem Spiel auch angemerkt. Aber ich glaube, für Köln, da kann man jetzt wirklich gespannt sein aufs nächste Wochenende noch. Natürlich geht es sportlich jetzt um nichts mehr gegen Potsdam. Aber ich glaube, den Unterschied nochmal zu sehen zwischen den beiden Teams, wie sich Köln da jetzt anstellt und wie man es dann auch schafft, so einen Gegner zu bespielen, der sicherlich nochmal anders auftreten wird als Werder, wo man auch in einer anderen Situation ist. Also da würde man jetzt ja eher mit einem Sieg rechnen, dass Köln nochmal mit einem doppelten Erfolgserlebnis rausgehen kann aus dieser Saison. Bin ich gespannt drauf. Und bei Werder Bremen geht es um die große Abschiedstour. Die wird jetzt dann in Freiburg zuletzt Halt machen. Es war eine geschichtsträchtige Saison. Es war ein tolles Pokalfinale. Auch wenn man da die erwartbaren Probleme auch gegen Bayern hatte, aber zwei Tore erzielt. Wie war das erste Tor seit 2016, glaube ich, gegen den FC Bayern überhaupt wieder erzielt im Pokalfinale? Oder seit 2014, also auf jeden Fall eine irre lange Zeit. Und dann gleich noch eins mit dem Schlusspfiff hinterhergelegt. Also Werder, die Woche, die lasst ihr mal nochmal sacken. Und dann ist ehrlicherweise so ein Spiel gegen Köln dann doch auch ein bisschen wurscht, um mal so ehrlich zu sein. Und vielleicht,
Na bitte.
Ja, dann komme ich zu meiner Überleitung. Vielleicht war es auch für den FC Bayern dann ein bisschen wurscht, wie es in Jena gelaufen ist. Aber für Jena war das definitiv kein Spiel wie jedes andere. Das hat man dieser Partie angemerkt. Jena gegen den FC Bayern, das Montagabendspiel. Bayern beginnt zwar gut, Schiller trifft aber aus dem Abseits heraus. Das war auch nicht der letzte Abseitstreffer dieses Abends. Aber auch Fiona Geisser kommt zum Schuss, trifft aber den Ball nicht richtig. Reuter schlenzt über das Tor. El-Sharif muss eine Ecke von Bühl gerade noch klären. Also ihr seht schon, auf beiden Seiten des Feldes gab es schon auch Chancen. Auch Ilenburg zum Beispiel köpft einen Freistoß über das Tor. Es gibt auch einzelne Aluminiumtreffer von Bayern, aber insgesamt ist Jena extrem gut an der Frau, sehr gut im Verteidigen. Gerade Clara Bühl wird eigentlich immer gedoppelt, aber ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn ein Beteiligter in dieser Runde hat während des laufenden Spiels geschrieben, können wir das bitte als erstes Spiel machen? Ich möchte meine Begeisterung über Jena kundtun. Und das darfst du auch gleich, lieber Frank. Ich muss nur den Hörerinnen und Hörern noch sagen, irgendwann, und zwar in der 89. Minute, ist dann doch das Tor gefallen. Und für neutrale Zuschauer muss man sagen, wirklich leider, denn Jena hat wirklich ein tolles Spiel gemacht. Aber in der 89. Minute, da bringt Caro Simon einen Freistoß nach innen und da stehen dann mehrere Bayern-Spielerinnen wirklich komplett frei. Und Michelle Ulbrich, ausgerechnet Michelle Ulbrich, das ist natürlich auch jetzt die Brücke zwischen den Segmenten, die trifft dann zum 1:0 und das ist dann auch der Endstand. Und man muss es so klar sagen, natürlich ist das nicht unverdient, wenn Bayern dieses Spiel gewinnt. Alle Statistiken zeigen natürlich auch in Richtung der Münchnerinnen. Aber meine Güte, war das gut von Jena. Jetzt darfst du lobhudeln, Frank.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese Bühne. Nein, also ich habe dieses Spiel gesehen und saß, war bass erstaunt, saß ich vor dem Fernseher und habe gesehen, was Jena da abgerissen hat. Das war ja unfassbar. Jetzt muss man so viel Ehrlichkeit mitbringen und zu sagen, dass Bayern natürlich auch ordentlich rotiert hat und auch durchaus eine Mischung auf den Platz gebracht hat, die so noch nie zusammengespielt hat und wahrscheinlich es auch nie wieder wird. Ja, es sei denn, sie kommen in eine ähnlich komfortable Situation zum Ende weiterer Meisterschaftssaisons, die sie ja sicherlich anstreben. Aber also da muss man vor Jena ganz klar den Hut ziehen, was das für eine kämpferische Leistung gewesen ist. Die haben sich in alles reingeworfen. Und selbst wenn man Bayern vorwerfen kann, dass sie teilweise fahrlässig lässig gewesen sind und vielleicht schon fast ohne man in den Mund nehmen muss, dass sie ein bisschen schlampig gespielt haben, das musst du als Carl Zeiss Jena erstmal auf den Platz bringen. Das war absolut großartig. Und das hat mich zu diesem euphorischen Nachrichtentext in WhatsApp gebracht im Vorfeld, weil ich halt ganz klar sagen muss, du kannst nur wenig mehr Underdog sein als Jena in dieser Konstellation, Potsdam vielleicht noch. und sich dann so gegen die zu verkaufen, dass du bis kurz vor der Nachspielzeit denen ein torloses Spiel abbringst, ist bei aller zweiter Garnitur ein Riesenlob wert. Und ich mach's an zwei Zahlen fest, nämlich statistisch am Ballbesitz Bayern 76%, aber die Zweikampfquote nur 55%. Und da hast du gesehen, wie beherzt da jener reingegangen ist. Und die haben sich auch Chancen erspielt. Das ist ja wirklich das Ding. Also die haben ja tatsächlich die Möglichkeit gehabt, mindestens zweimal auch tatsächlich den Führungstreffer zu erzielen und sind dann knapp gescheitert. Und das fand ich eine absolut großartige Leistung. Und da haben sie sich zu Hause vor fast 3000 Zuschauern auch echt nochmal belohnt, die auch sehr, sehr beherzt mitgegangen sind. Das hat richtig Bock gemacht, dieses Spiel zu sehen.
Allerdings, also wirklich eine tolle Leistung von Jena, und dass das dann Bayern hinten raus noch gewinnt, hat vielleicht auch mit Kraft zu tun. Also Das Abseitstor, die Chance, wo sich Schüller noch drüber ärgert, dass Lohmann ihr den Ball angeblich klaut oder sie sich nicht konzentrieren kann, eigentlich vergibt sie eigentlich nur diese Chance, muss man ehrlicherweise sagen. Das hat sich schon hinten raus gehäuft, und dann ist es natürlich umso ärgerlicher, wenn es nach einem Freistoß passiert, wo du eigentlich eine kurze Verschnaufpause hast vorher. Aber das war, glaube ich, auch dann ein Tribut, den Jena dem vorherigen Minuten zollen musste. Und das gehört dann eben leider auch mit dazu, dass du eben siehst, so gut dann eben ein Team noch mithalten kann mit einem FC Bayern, der vielleicht aus verschiedenen Gründen jetzt nicht bei 150% seiner Leistungsstärke ist. Dann siehst du da, finde ich, dann doch noch einen Cut in der Liga zwischen den Vollprofi-Teams und den Nicht-Profi-Teams, gerade in der Physis. Und dann hast du eben, auf der einen Seite spielt eine Voigtmann, die unterbricht jetzt ihre Karriere, weil sie sich ihrem Medizinstudium widmet. Und auf der anderen Seite wird Julia Gwinn eingewechselt. Also
ja, die zwei das war auch tatsächlich absurd. Ja, das fand ich ehrlich gesagt auch. Aber am Ende des Tages kommt, glaube ich, dieser Überschwang auch daher, dass du einfach das Gefühl hast, ja, die Bayern regeln das schon. Das sagst du dir ja von Minute 1 eigentlich. Und dann siehst du so die ersten 10, 15 Minuten ins Land kommen, die Bayern vergeben ein paar Chancen, aber Jena hält zumindest mal mit und du denkst, ja, die Bayern machen das dann schon. Und dann hast du die 60., 70., 80. Minute und du denkst das immer noch, aber es wird immer zweifelhafter, bis es dann halt in der 89. Minute doch passiert. Und deswegen, also ich glaube, da kann sich Jena guten Gewissens auf die Schultern klopfen, da bestanden zu haben dagegen. Und was mich noch am meisten beeindruckt hat, wie es Jena geschafft hat, ihren Rasen auf die Kette zu kriegen, weil ich erinnere mich noch gut, dass wir Mitte Dezember in Jena gespielt haben und dann haben die da hinten irgendwie so einen Kunstrasenflickenteppich in den 5-Meter-Raum reingezimmert. Und heute war das ja ein relativ schönes Geläuf. Also das muss man Jena auch sagen, Respekt dafür.
Gut, da hatten sie jetzt aber auch 4 Monate Zeit.
Das aber ist wohl wahr, gut. Aber die Männer spielen deswegen dort auch.
Das stimmt natürlich. Carmen, hast du noch was zu dem Spiel zu sagen? Oder?
Ja, also ich muss sagen, Bayern fand ich ein bisschen, ja, also mich hat es ein bisschen gewundert, wie viele individuelle Fehler einfach passiert sind. Also trotz dessen, dass sie vielleicht so noch nie zusammengespielt haben, klar, dass sie auf 8 Positionen rotiert haben, aber dass dann so einfache Stockfehler drin sind, Fehlpässe ohne Bedrängnis gespielt werden. Also vielleicht liegt es auch damit zusammen, aber es hat irgendwie schon so gewirkt, als würde die Kommunikation auf dem Platz irgendwie so wirklich gar nicht funktionieren. Also wirklich den einzig positiven Eindruck von Bayern hatte ich von Alara, und zwar ihre Standards, die wirklich wieder klasse waren, also sei es jetzt Ecken oder Freistöße. Aber sonst denke ich, dass, ja, also Bayern hat zwar gewonnen, aber ich glaube, Jena kann vielleicht ein bisschen stolzer auf das Spiel sein, als Bayern es dann letztendlich ist, trotz der 3 Punkte.
Definitiv. Also Alexander Strauß hat irgendwann Activity reingerufen und damit meinte er nicht das Gesellschaftsspiel, sondern tatsächlich das, was gefehlt hat bei den Bayern, denn das war nämlich so. Und die waren aber nicht deshalb inaktiv oder zu wenig aktiv, weil sie keine Lust auf dieses Spiel hatten, sondern weil es Jena ihnen so schwer gemacht hat und weil eben die Versuchung sehr groß war, um den Block außen rum zu spielen, statt in den Block reinzuspielen, weil da Jena immer wieder die Räume sehr gut dicht gemacht hat. Und diejenige, die eigentlich immer wieder in den Block reingelaufen ist, das war eben Alara, und Franziska Kett ist mir da auch aufgefallen. Aber die haben halt auch ehrlicherweise relativ häufig den Ball genau in diesem Block dann verloren und mussten wieder zurück auf ihre Position. Also es war ein hartes Stück Arbeit und natürlich auch kein unverdienter Sieg für den FC Bayern. Aber eben ein sehr knapper, bedeutet aber, dass diese perfekte Rückrunde immer noch perfekt ist. Im letzten Spiel gegen die SGS Essen könnte man jetzt dann den 11. Sieg im 11. Spiel noch mit draufsetzen. Für Jena wiederum geht es jetzt dann nach Hoffenheim. Jena mit 10 Punkten jetzt auf Rang 11 abgerutscht. Hätten wir 2 Absteiger, wäre das eine sehr, sehr wichtige Info gewesen. Dann wäre aber vielleicht auch dieses Spiel ein bisschen anders noch gelaufen. Und jetzt sind wir aber schon mitten in dem Bereich der Spiele drin, wo es nicht mehr um so wirklich viel ging und wo man dann auch das vielleicht hin und wieder gemerkt hat. Essen gegen Freiburg ist die nächste Partie, über die wir sprechen wollen. Das Spiel beginnt verhalten, aber nach 25 Minuten hat dann der SC die ersten Chancen. Allmann, die für Sindermann im Tor steht von Essen, pariert aber zweimal super gegen Egli und Karl. Nach Wiederanpfiff führen 2 Fehler zu Chancen, einmal für Meier auf der einen Seite und auf der anderen Seite für Annabel Schasching. Dann zieht Kowalski aus zentraler Position ab. Eigentlich in der letzten Saison wäre der drin gewesen, um es das so mal zu sagen, aber Borggräfe ist zur Stelle. Danach vergibt Jacqueline Meissner eine sehr gute Chance und Fabian trifft mit ihrem Schuss nur die Latte. Die hatte ganz schön viel Aluminiumpech jetzt in den letzten Spielen, muss man sagen. Meissner wird dann bei einem Schuss von Carrick am Kopf getroffen und wirkt benommen. Weil aber schon 5-mal gewechselt worden war, spielt sie noch bis zum Schluss durch. Zum Glück hat das aber keinerlei Konsequenzen mehr und am Ende endet dieses Spiel auch mit 0:0 und vermutlich werden die Abschiede, die gefeiert wurden bei Essen, dann das größere Thema gewesen sein. Ich denke, da sollte man auch gleich noch ein Wort dazu verlieren. Aber um mal beim Sportlichen zu bleiben, wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Also ich muss sagen, das war eine sehr zähe Angelegenheit, das Spiel. Also es war so ein typisches Spiel, das so verschiedene Phasen hatte. Also mal bei Freiburg besser, dann mal wieder Essen. Ich denke, das Unentschieden geht auch gemessen jetzt an der Leistung komplett in Ordnung. Also so richtig gefallen hat mir da jetzt keine Mannschaft so wirklich. Also klar, mal hat Freiburg besser kombiniert, dann war mal wieder Essen am Zug, aber dass da jetzt sich eine Mannschaft groß aufgetan hat, fand ich eigentlich überhaupt nicht. Also Essen wirkte zwar am Anfang schon ein bisschen wacher als Freiburg, aber dann hat sich Freiburg wieder reingekämpft und dann auch in der ersten Halbzeit, wenn man jetzt davon sprechen kann, das Spiel dominiert, also jetzt aber wirklich in Anführungszeichen das dominiert, obwohl Theresa Merck nach dem Spiel gesagt hat, dass sie die erste Halbzeit schlecht fand von ihrem Team, habe ich jetzt nicht unbedingt so gesehen. Was man aber, finde ich, gemerkt hat, ist, dass Freiburg individuell oder jedes Spiel auf vielen Positionen dann einfach technisch schon besser ist als jetzt Essen. Also das heißt dann mal eine Cora Zicker, die dann locker mit der Hacke auf Lisa Karl ablegt. Das sind dann aber vielleicht auch so ein bisschen die Situationen, die man dann vielleicht auch einfacher ausspielen könnte, was vielleicht effektiver wäre, also vielleicht ein bisschen weniger verspielt sein. Aber ja, irgendwie hat das Spiel dann die Tabellensituation auch wieder gespiegelt. Also hätte man wahrscheinlich genauso erwartet, dass es dann 0-0 ausgeht, denke ich, auch so vollkommen in Ordnung.
Ja, also die erste Hälfte war wirklich denkbar ereignisarm. 5 Schüsse insgesamt, 3 von Freiburg, 2 von Essen. Und in Summe würde ich dir da schon zustimmen. Also gerade, was du gesagt hast zur technischen Fähigkeit der Spielerinnen auf Freiburger Seite. Ich finde, da hat man auch gesehen, wie Merit Felder einfach den ganzen Spielaufbau beruhigt. Da war immer noch ein bisschen holprig an mancher Stelle und hat auch nicht alles geklappt. Aber wenn der Pass zu Felde kam, dann ist in der Regel kein Fehler mehr passiert, weil im Zweifel hat sie das Ding dann lang irgendwie in Richtung Zickei geschlagen, wenn sie wirklich unter Druck stand. Aber meistens hat sie sogar geschafft, sich flach rauszuspielen. Auch sehr schlaue Verlagerungen hat sie da gespielt. Ich fand die Druckphase von Essen so rund um die 50. Minute, die hat mir gut gefallen. Ich glaube, dass tatsächlich auch dieses Spiel nochmal anders läuft, wenn tatsächlich Meier und Kowalski vielleicht eine ihrer Chancen verwerten, zu denen sie ja auch so ein bisschen eingeladen wurden. Also bei Kowalski war das Zentrum sehr offen bei Freiburg. Aber das ist halt auch einfach die Geschichte dieser Saison bei Essen. Sie machen ihre Chancen nicht. Und deswegen laufen sie dann in dem Fall nicht einem 0-1 hinterher, sondern gegen ein 0-0 an. Und hinten raus liegt es aber auch wieder an guten Paraden, dass es eben kein 0-1 wird. Und dann ist es eben halt ein 0-0, was für uns Neutrale dann doch ein bisschen, ja, also es war arg viele Notizen habe ich jetzt über das hinaus, was ich gesagt habe, ehrlicherweise nicht mehr.
Aber ich glaube, also was dem Essen dann doch gut getan hat, waren die Wechsel von Kowalski und Meier. Also die dann, finde ich, offensiv schon nochmal mehr Akzente gesetzt haben. Aber ja, also ich habe mir auch aufgeschrieben, so symbolisch für das Spiel war, ich glaube, es war in der 40. Freistoß von Völmli, der komplett über den Kasten geht, aus eigentlich guter Position. Stimmt, ja. Da saß ich da und dachte mir dann wirklich, ja, das passt jetzt schon dazu. Das passt ins Bild. Und ja, also ich glaube, am Ende sind ja dann auch fast alle Spielerinnen erschöpft zu Boden gesunken. Ich meine, es war ein anstrengendes Spiel und es hat wahrscheinlich auch Kräfte gekostet. Aber so das ein oder andere Tor hätte dann vielleicht auch aus Zuschauersicht schon gut getan. Also hätte ich mich schon drüber gefreut, aber ja.
Ich vermute, Frank hätte das auch nicht in Tränen ausbrechen lassen, wenn da ein Tor gefallen wäre.
Im Gegenteil, würde ich jetzt mal sagen. Also, was mir in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, dass Essen zwar schon auch gut in die Spitze gespielt hat, aber da hat ihnen einfach Tempo gefehlt. Also es lief dann so irgendwie ins Nichts. Die sind dann gut nach vorne gekommen und dann versandete das irgendwie. Und ich bin halt mal sehr gespannt, wie Freiburg sich nächste Saison schlagen wird. Denn ich finde, man merkt schon sehr auch offensiv, dass Shakira Martinez nach der Winterpause nicht mehr da gewesen ist, die mit Cora Zicker ein wirklich sehr gutes Duo in der Spitze gespielt hat.
Die es auch jetzt sehr gut macht bei West Ham.
Die trifft in England.
Ja. 10 Tore in 11 Spielen, oder?
Ja, genau.
Also unfassbar. Und das ist halt schon ein Faktor. Wenn jetzt Zicker natürlich auch noch weg ist nächste Saison Richtung Wolfsburg, muss man dann mal schlicht und einfach sagen, Quo Vadis Freiburg. Also ich bin dann halt mal sehr gespannt, wo es herkommen soll. Da werden sie schon noch was tun müssen. Weil ich glaube, sonst haben sie die Gefahr, dass sie ein bisschen ins Mittelfeld versacken, ein Stück weit. Weil, also Zicker hat die Nummer mit der Hacke ja zweimal gemacht. Und zwar irgendwie gefühlt kurz hintereinander weg. Wo ich so dachte, okay, jetzt haben wir es gesehen, danke. Also das war richtig stark. Und man muss Freiburg ganz klar attestieren, dass Borggräfe ihnen den Punkt überhaupt nur festgehalten hat. Also wenn sie die nicht gehabt hätten, hat es dann gerade in der deutlich intensiveren zweiten Halbzeit schon Chancen gegeben, wo auch Essen das Ding für sich hätte klar machen können. Und gerade an Essen sieht man ja, wie eine Saison nicht der nächsten folgt. Ja, also letzte Saison Essen Überraschungsmannschaft gefühlt mal die ersten drei Viertel der Saison. Dieses Jahr mehr Schatten als Licht. Auch und ja, da kannst du dann halt sehen, dass es kein Selbstläufer ist. Und da wird Freiburg, glaube ich, gerade offensiv ein Problem kriegen.
Ja, ich glaube bei Freiburg, also es war ja auch 2018 so, als da noch Gewinn da war, ne Bühl. Das war ja auch eine ähnliche tabellarische Situation. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann jetzt vielleicht auch wieder ähnlich ist, wenn dann mit Zickei beispielsweise sehr gute Spielerinnen wieder gehen, dass man dann vielleicht wieder so einen Umbruch erstmal anstreben muss und dass es dann wieder eine Zeit lang dauern kann, bis man dann die Talente hat und ausbilden kann, um dann eben wieder so eine Rolle zu spielen jetzt diese Saison.
Also Freiburg steht vor einer Riesenaufgabe. Also das, was du zu Borggräfe gesagt hast, möchte ich noch kurz mit einer Statistik unterstreichen. Ich habe mich immer gefragt, warum Raffaela Borggräfe irgendwann auch ins Nationalteam reingeredet wurde von niemandem Geringeren als Christian Wück himself, der gesagt hat, das ist ein Fünfkampf für ihn.
Und der muss es wissen.
Vielleicht ist er einfach ein Statistikfuchs, denn sie ist die Spielerin, die mit weitem Abstand den besten Post-Shot-Expected-Goals-Wert hat. Also sprich, wie wahrscheinlich wäre es gewesen bei den Schüssen in der Art und Weise, wie sie aufs Tor gekommen sind, dass die reingegangen wären. Das ist dann schon relativ zuverlässiger Wert tatsächlich. Da ist sie wirklich sehr gut. Ich hätte jetzt im Spielaufbau noch andere Anmerkungen dazu, aber das soll jetzt hier gar nicht der Fokus sein. Aber Freiburg steht vor einem riesigen Umbruch und ich weiß auch, dass das in Freiburg durchaus für einige Besorgnis unter den Fans sorgt, weil zum einen hast du eben Martinez abgegeben, das hat jetzt für die Saison keine Konsequenz gehabt und du wusstest es natürlich, denn es war von Beginn an eine Laie. Eigentlich muss man sagen, wie gut das Freiburg letztlich aufgefangen hat, diese Spielerin in dieser Form zu verlieren. Mhm. Aber mit Kaikchi hört eine Säule, eine Legende auf, mit Cora Sikai vielleicht das größte Talent seit eben jemandem wie Julia Quinn beim SC Freiburg, aber auch Spielerinnen wie Schasching gehen oder Eileen Campbell wurde heute jetzt bekannt, geht auch, Samantha Steuerwald geht. Mhm. Also Freiburg wird in der nächsten Saison nicht mehr wiederzuerkennen sein. Und das wird eine große Herausforderung. Also die nächste Saison, ich sag's euch, die wird knackig, weil die Hälfte der Liga ist im kompletten Umbruch, zwei Drittel der Liga haben neuen Trainer und von unten kommen Aufsteiger rauf, die absolut nicht einzuschätzen sind, wie und wo die mitspielen werden, wo die sich einsortieren werden. Das ist so ein bisschen vergleichbar, glaube ich, mit der ersten Saison von Leipzig, wo man auch nicht wusste, sind die jetzt ein Aufsteiger oder spielen die gleich ums Mittelfeld mit? Also nächste Saison.
Aber was würdet ihr denken, was so Teams wie Freiburg dann nachholen? Sind es dann eher junge Spielerinnen, auf die sie setzen werden? Oder vielleicht dann auch Erfahrene, die man dann lieber ins Boot holt? Kann ich irgendwie null einschätzen.
Also ehrlich gesagt, glaube ich, sie werden weiter schon ihren Weg gehen und eben wahrscheinlich ziehen sie auch Spielerinnen hoch, die ich jetzt zumindest jetzt noch nicht kenne. Ich vermute, dass der Weg schon die Jugend sein wird. Es hängt natürlich auch sehr viel an der TrainerInnen-Personalie bei Freiburg. Da brauchst du auch jemanden, also gerade wenn du auf junge Spielerinnen setzt, dann brauchst du auch einen Typus von Trainer oder Trainerin, der das auch gut kann, weil eben unerfahrene Spielerinnen nochmal anders angeleitet werden müssen. Zumindest nach allem, was ich so bisher mitbekommen habe von Trainern und Trainerinnen. Ich würde vermuten, dass das der Weg von Freiburg ist, den sie weitergehen. Aber es ist echt eine passend zum Schwarzwald Blackbox. Und ich weiß, dass das auch denjenigen so geht, die in Freiburg vor Ort sind. Und dann hörst du Gerüchte über Trainer. Also Thomas Wörle soll angeblich in der Stadt gewesen sein. Aber Freiburg ist ja auch schön. Vielleicht war er nur so in der Stadt. Ist ja schon mal interessant. Wer hat da überhaupt Thomas Wörle erkannt? Welcher Nerd war das denn? Sorry, nichts gegen Thomas Wörle, aber da musst du schon ein Auge für haben. Also schauen wir es uns an, und das betrifft ja Essen genauso. Also bei Essen ist es zwar der erwartbare Umbruch, der immer wieder kommt, aber jetzt ja mit der Trainerposition nochmal mit einer anderen Dringlichkeit. Und ja, ich glaube, zu einer Person komme ich dann noch in den Awards. Das spare ich mir an dieser Stelle noch. Ich sage euch noch kurz, dass Essen jetzt dann bei Bayern spielen wird am letzten Spieltag, während Freiburg eben, wie schon angesprochen, zu Hause gegen Werder Bremen spielt. Eine Partie fehlt uns dann noch, über die wir sprechen wollen von diesem Spieltag, und die fand in Leverkusen statt gegen ein Raba Leipzig, das diesmal im 3-4-3 gespielt hat. Ich hatte den Eindruck, dass Leipzig jetzt in der wir probieren mal manche Dinge aus Phase ist und gucken vielleicht auch schon auf die nächste Saison. Ich weiß nicht, ob das überinterpretiert ist, aber es wirkt ein bisschen so. Aber mit Fehlern hat sich Leipzig ehrlicherweise immer wieder selbst in Probleme gebracht. So scheitert dann Kramer zweimal, einmal aus kurzer Distanz an Herzog, und dann schießt sie wenig später, statt ins leere Tor an die Latte, war allerdings auch eine scharfe Hereingabe von Williams dort hier. Und eben jene Williams dort hier, die legt dann aber das 1:0 auf. In der 32. Minute steckt Pijic zentral auf Williams dort hier, und die legt super auf die kreuzende Cornelia Kramer. War ein schöner Laufweg und ein schöner Treffer zum 1:0. Es gab danach durchaus noch eine Reihe von Chancen. Repol pariert nach einem Konter zur Ecke. Herzog lenkt einen Schuss von Pijic gerade noch an Latte und Pfosten. Da war dann auch das sämtliche Glück, das man vielleicht auch manchmal braucht, auf Seiten der Leipzigerinnen. Aber ein Tor sollte nicht mehr gelingen, und insgesamt verflacht es dann so ein bisschen. Es gab zwar weiter Möglichkeiten für beide Teams, aber die richtig großen Chancen, die haben dann doch gefehlt, muss man sagen. Und deswegen ist die Frage, Frank, ja, welche Erkenntnisse kann man aus diesem 1:0-Sieg von Leverkusen noch ziehen?
Also als der letzte Gegner, den Leipzig dieses Jahr noch gegen sich hat am kommenden Sonntag, muss ich sagen, hat mich das Spiel jetzt insofern ein bisschen beruhigt, dass ich das Gefühl habe, dass es für uns tatsächlich machbar, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Auch da bin ich mal sehr gespannt, wenn Fudala und Andrade weg sind, wie es das bei Leipzig weiterentwickeln wird, weil ja, die haben sehr gut mitgespielt, finde ich. Sie haben sehr beherzt auch versucht, zumindest mit ins letzte Drittel zu kommen. Ich fand, Leverkusen hat das sehr erwachsen gemacht und war zu jedem Zeitpunkt gefährlicher als Leipzig. Zu jedem Zeitpunkt technisch reifer und auf jeden Fall auch zwingender, was dann die Vorstöße anbetrifft. Und eins muss man ganz klar sagen, dieses Duo Williams Dottier und Kramer haben wirklich richtig einen auf den Platz gelegt. Die zwei waren schon beeindruckend gut. Und das war auch ein Stück weit das, finde ich, was das Spiel von Leverkusen auch ausgemacht hat. Mich haben zwei Torfrauen an diesem Spieltag ein bisschen aus der Ruhe gebracht. Das war zugegebenermaßen, auch wenn ich darüber nicht gesprochen habe, das war Dick beim Spiel von der Eintracht, die irgendwie teilweise 30 Sekunden den Fuß auf dem Ball gehabt hat und aus völlig sinnbefreit das Spiel verzögert hat, wo keiner verstanden hat, warum sie das überhaupt macht.
Die wartet immer, dass sie angelaufen wird, und dann versucht sie knapp an der Spielerin vorbei über die Dritte, ja, in den Sechserraum zu spielen. Ja, das aber ist, das ist der De Zerbi-Aufbaufußball von Brighton damals. 2-4-4. Und ja. Also sie spielen es jetzt nicht immer exakt, aber eigentlich ist, du wartest, bis du angelaufen wirst, dann spielst du auf die Sechserin, die spielt auf die Außenverteidigerin und die versucht zu verlagern. Oder wenn sie von außen angelaufen wird, versucht sie drüber zu chippen. So haben sie es eigentlich die meiste Zeit in der Liga gemacht.
Würde ich kaufen, hat sie halt nur nicht, weil sie jedes Mal raus auf die Flanke gespielt hat. Und zwar jedes einzelne Mal. Ja. Anyway, worauf ich raus wollte, ist, Herzog muss ja jedem Leipzig-Fan mindestens einen Herzinfarkt beschert haben, weil so riskant, wie Herzog bei diesem Spiel fast alles, was bei ihr auf dem Fuß gelandet ist, riskant rausgespielt hat. Da waren ein paar Sachen dabei, wo ich gesagt habe, na holla, das Glück wirst du nicht nochmal haben. Sie hatte es dann aber trotzdem immer und immer wieder. Da waren ein paar Sachen dabei, wo ich wirklich gedacht habe, verstehe den Sinn nicht hundertprozentig, und da waren echt riskante Dinge dran. Also das war schon auch mit viel Glück verbunden. Nichtsdestotrotz hat Leverkusen meines Erachtens verdient gewonnen, weil sie eine deutlich reifere Spielanlage gehabt haben und technisch auch überlegen waren, ganz klar. Mhm.
Ja, würde ich, glaube ich, zustimmen. Auf der Torhüterin-Position wird sich ja sehr wahrscheinlich auch nochmal was tun bei Leipzig. Da kann man, glaube ich, gespannt sein auf die nächste Saison. Und ich bin auch gespannt generell, welche Herangehensweise von Leipzig dann zu sehen sein wird. Weil dieses 3-4-3, also es hat in manchen Teilen ganz gut funktioniert, merkwürdigerweise aber genau in dem, wo du einen Vorteil hast, nämlich dass du eigentlich ganz gut die Breite des Feldes abdecken kannst, nicht. Also es gab immer wieder Flügelläufe, die gut funktioniert haben. Immer wieder war eine Spielerin, eine Außenverteidigerin schon zu weit vorne, wurde dann hinten erwischt und eine Innenverteidigerin musste rausrücken. Das war ein bisschen komisch. Und dann war in dem Spiel eine seltsame Aggressivität. Also ich weiß nicht, was sich Giovanna Hoffmann noch vorgenommen hat für das Ende der Saison. Offenbar war es etwas und offenbar hat sie es nicht akzeptieren können, dass sich ihr da jemand in den Weg gestellt hat. Das war teilweise auch ein bisschen drüber, muss ich sagen. Kann man froh sein, dass da nichts Schlimmeres mehr passiert ist. Aber das war ja nicht so ganz erklärbar, aber gibt ja auch einen Einblick in dieses Team und muss ja nichts Schlechtes sein. Also, dass man auch in einem Spiel, in dem es von der Tabellenkonstellation her wirklich um gar nichts mehr geht, dann noch so eine intrinsische Motivation offensichtlich hat, kann ja auch was Gutes sein. Aber es war auffällig. Ich würde sagen, dann belassen wir es doch hierbei. Ich sag euch noch, dass Leipzig jetzt dann Eintracht Frankfurt empfängt und Leverkusen zu Wolfsburg fährt. Aber das hättet ihr eigentlich schon vor ein paar Minuten wissen können, liebe Hörerinnen und Hörer, denn das habe ich schon mal wiederholt. Keine Wiederholung wird es jetzt aber geben bei den Spieltags-Awards. Wir wollen noch küren, jeweils für sich, jeder für sich, die MVP des Spieltags, die Unsung Heroine und dann den Moment des Spieltags. Und ich bin sehr gespannt, wen und was ihr euch da rausgesucht habt, denn die Geschichten, die diese vorletzten und letzten Spieltage schreiben, die sind ja nicht immer nur die sportlichen. Das sieht man daran, wie schnell wir hier durchgekommen sind, obwohl wir hier im Rasenfunk sind. Carmen, du darfst mal sehr gerne beginnen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Ich habe mich tatsächlich für Carlotta Wamser entschieden, weil ich fand, ja, also hat einfach ein starkes Spiel gemacht. Ich fand die Aggressivität, die sie gezeigt hat, war ja so ein Paradebeispiel eigentlich, was man sehen will von einer Spielerin, die auf dem Platz steht. Und freut mich auch einfach für sie persönlich, dass sie als Außenverteidigerin da so gute Spiele leistet. Genau, deswegen Wamser.
Da kann auch Frank gut mitleben, glaube ich. Ich weiß nicht, Frank, ob du jetzt nochmal umdisponieren musst, wobei wahrscheinlich hast du ja halb Frankfurt hier als MVP schon bei dir auf der Liste.
Na, es ist nur eine Frankfurterin und ich muss auch zugeben, es ist in allen drei Kategorien leider nicht die einzige, aber da kann ich dann halt auch nicht aus meiner Haut. Und wir haben ja jetzt etwas mehr als eine Stunde lang besprochen, wie teilweise ereignislos auch dieser Spieltag gewesen ist. Insofern erlaube ich mir das einfach und mach's mir ganz leicht und sag, es ist Niki Anyomi aus zwei Gründen. Erstens mal zwei Tore und ein Assist. Bei drei Toren ist halt nun mal eine 100% Ablieferung. Das ist Punkt eins. Und sie hat schon auch einige Ladehemmungen gezeigt in der Rückrunde und sich durchaus auch durch falsche Entscheidungen mal ausgezeichnet und teilweise auch zu lange gewartet, wenn sie zum 1:1 zum Torwart geht. Aber dieses 2:1 auch alleine, die Torhüterin so zu umkurven und direkt abzuschließen, also gar nicht mehr noch lange zu gehen, sondern das Ding einfach sicher zu versenken, das fand ich schon ein sehr ansehnliches Tor und von daher möchte ich ihr das gerne gönnen.
Ich hatte Nicole Anyomi schon aufgeschrieben, bevor du es gesagt hattest.
Wir kennen uns doch mittlerweile ein wenig, aber wirklich, oder?
Ey, ab dem 6. Rasenfunk ist das einfach so wie so ein Auto, was sich selbst
fährt. Ja, das ist doch. Finde ich aber auch gut so. Ich nehme das ehrlich gesagt als sehr positiv mit, Max.
Definitiv, ich auch. So war es nur gemeint. Meine MVP kommt aus dem Spiel Jena gegen Bayern. Ich finde, dass Fiona Geisser ein ganz fantastisches Spiel gemacht hat. Defensiv wie offensiv. Hatte ja auch die Möglichkeit, vielleicht ein Tor zu erzielen. Hatte zwei Schüsse, beide waren gefährlich, beziehungsweise zwei Abschlüsse, so ist es korrekt. Ich glaube, einer davon war mit dem Kopf. Fiona Geisser, ganz tolles Spiel gemacht. Und ich musste einfach jemanden aus diesem Jena-Team nehmen. Deswegen ist sie meine MVP dieses Spieltags.
Du hast meine euphorische Zustimmung.
Sehr gut. Carmen, wer ist denn deine Unsung Heroine dieses Spieltags?
Ja, also das Spiel war jetzt nicht das Beste, haben wir schon drüber gesprochen, zwischen Essen und Freiburg. Aber ich habe mich für Jacqueline Meissen entschieden von Essen. Weil, ja, also ich finde einfach, defensiv ist es trotzdem eine Bank. Hat dann aber auch Offensivakzente gesetzt. Also ist ja auch ein paar Mal nach vorne gekommen, hat auch Purzelbäcker abgelegt. Genau, und ich glaube, nach der Kopfverletzung kann man sich jetzt drüber streiten, ob man da eine Spielerin weiterspielen lassen muss, aber sich dann trotzdem nochmal so fürs Team reinzuhängen, ja, unterstreicht auch so ein bisschen ihre Leistung für Essen grundsätzlich, auch als Kapitänin. Deswegen Jacqueline Meissner, meine Wahl. Mhm.
Frank, wer ist deine Unsung Heroine?
Ich komme tatsächlich nicht über eine einzelne Spielerin. Ich finde, erstmal müsste man normalerweise das Kollektiv Jena nehmen. Ja, und zwar wirklich die ganze Mannschaft, weil da könnte ich fast keine rausnehmen, auch wenn du natürlich die richtige für die MVP gewählt hast, in meinen Augen. Aber für mich ist es letzten Endes das Duo Kramer-Williams-Dottier, weil die zwei haben wirklich das Spiel extrem geprägt, und auch mit dem Tor natürlich entscheidend geprägt und noch einige Torchancen rausgearbeitet. Also die kann ich tatsächlich nur im Duo nominieren, weil das eine sehr, sehr starke Leistung gewesen ist.
Aber wirklich, hat man auch gesehen, wie gut sich William Stott hier einfügt, einfach in die Spielzüge von Leverkusen. Das war nicht nur beim Tor zu sehen, sondern ja das ist, kann man mal gespannt sein, welchen Weg sie jetzt weitergeht, ob sie dann zu Bayern zurückkehrt und da eine Rolle spielt oder wer da auf sie aufmerksam geworden ist. Denn das war auf jeden Fall eine erfolgreiche Leihe und Cornelia Kramer definitiv auch im Rampenlicht in dieser Saison. Meine Unsung Heroine sollte keine Unsung Heroine sein, aber ich muss sie hier einfach nochmal herausheben. Bei den vielen Abschieden, die wir an diesem Wochenende erlebt haben, und es kommt ja jetzt noch ein Spieltag mit Abschieden, finde ich, ragt für mich eine Frau heraus und das ist Kirsten Schlotti-Schlosser von der SGS Essen. Wenn euch dieser Name nicht sagt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann lest unbedingt den Artikel von elfrauen.de, den ich verlinken werde in den Shownotes. Kirsten Schlosser ist eine Legende in Essen. Die stand jetzt seit 21 Jahren als Co-Trainerin an der Seite. Nebenher leitet sie noch ein Schwimmbad. Sie macht um 16 Uhr irgendwas im Schwimmbad dicht und dann fährt sie rüber zum Training. Ja, es ist wieder so eine Frauenfußballbiografie. Hört das Tribünengespräch dazu gerne nochmal, was sich da auch verändern könnte. Aber das ist eine solche Legende. Es ist schade, ich habe leider von der eigentlichen Verabschiedung dann keine Bilder mehr gesehen. Das hat bei mir im Real Life und so weiter nicht so ganz funktioniert, aber ich vermute, dass das sehr, sehr bewegend war. Es waren auch viele ihrer ehemaligen Spielerinnen im Stadion noch mit dabei und sie hat ja wirklich, ich meine, ihr wisst ja, wer bei Essen lange beschäftigt war, der hat quasi schon mal die komplette Nationalmannschaft trainiert und so ist es bei ihr auch und natürlich reden alle über Markus Högner auch zu Recht und natürlich reden wir auch viel über Spielerinnen, die ihre Karrieren beenden, auch sicher zu Recht. Aber das ist wirklich auch eine ganz, ganz bemerkenswerte Biografie und deswegen wollte ich sie hier zur Unsung Heroine wählen, auch durchaus stellvertretend für auch noch andere Staff-Mitglieder in Vereinen, die jetzt ihre Zeit im Profifußball oder im Fußball beenden an diesem Wochenende und am nächsten Wochenende. Da gibt es ja noch so ein paar andere, die auch noch dazu fallen. Meine Unsung Heroine. Lest das Interview, es ist wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Und sicherlich wird Annika bei Becker und Pfeiffer auch noch was dazu sagen. Oder vielleicht hat sie schon die aktuelle Folge, habe ich nicht gehört. Also, meine Unsung Heroine. Kommen wir zu unseren Momenten des Spieltags. Carmen, was hat dich so richtig vom Hocker gehauen oder anders bewegt?
Da konnte ich mich nicht so richtig entscheiden. Also ich baue ein bisschen auf euch, dass ihr vielleicht eins davon auch wählt. Ich habe mich jetzt tatsächlich für den Pass von Geraldine Reuteler auf Anyomi entschieden, vom 2-0, weil ich den wirklich wunderschön fand. Also ich liebe ja generell so Schnittstellenpässe, aber der war wirklich perfekt. Deswegen, ja, könnte man besser kaum spielen und passt dann auch so ein bisschen. Also das war wirklich eins der Highlights aus diesem Spieltag, würde ich sagen.
Aber absolut. Frank nickt sowieso, das ist nicht erstaunlich. Ja. Schön, kannst du wieder eine Sache abhaken, die du nicht als Moment des Spieltags nennst.
Nein, hat tatsächlich nicht, aber ich will noch sogar was ergänzen, weil der erste Pass kam von Gräve aus der Abwehr quasi heraus, wirklich fast von der Strafraumgrenze. Das waren zwei vertikale Pässe, absolut gerade. Und Gary hat natürlich dann den Traumpass dann letzten Endes draus gemacht, aber klar, kann ich nur gut finden.
So. Ein Glück.
Es tut mir leid. Ich brüste mich ja immer damit, hier relativ neutral zu sein, aber mein Moment des Spieltags war das Tor von Tanja Pawolek, weil das ist halt eine emotionale Geschichte. Mhm. Wie sie der Fußball schreibt, Katsching ins Phrasenschwein am Ende des Tages. Aber das ist natürlich ein hochemotionaler Abschied bei uns. 9 Jahre schon zu FFC-Zeiten für die Eintracht gekickt, zusammen mit unserem Trainer. Und wenn du dann einfach auch noch die Bude machst und dann praktisch siehst, wie Baba Dunst und Anna Ehling auf der Tribüne abgegangen sind, weil sie das so gefeiert haben, dass genau das passiert ist, da kann mein kleines, feines Eintracht-Herz nicht anders als das als Moment des Spieltags für mich zu definieren, weil das ist halt schon hochemotional.
Damit ist es klar, mein Moment des Spieltags werden nicht die 5000 ZuschauerInnen im Stadion am Brentanobad. Das fand ich nämlich ganz fantastisch. Kein Highlight-Spiel, so wie es ich mitbekommen habe, jetzt auch nicht riesigen Marketing-Ausgaben für dieses Spiel. Und dann kommen einfach 5000 vorbei. Das ist die Entwicklung, die wir sehen wollen, weil da kommen nämlich auch die 5000 Richtigen. Und wir haben nicht irgendwie sowas wie Catcalling im Bayern-Block beim Pokalfinale und solche Scheiße, die jetzt eben leider bei diesen großen Partien auch passiert.
Geile Stimmung.
Ja, geile Stimmung, aber es passieren aber halt auch Dinge, die dann den Safe Space nicht mehr zum Safe Space.
Nein, ich meinte gestern bei uns war geile Stimmung.
Ah, okay.
Also nein, I'm sorry. Da wollte ich jetzt nicht zur Verwirrung beitragen.
Genau, und das muss also ja auch gestern, nach dem, was ich gelesen habe, bei Dortmund gegen Schalke auch so gewesen sein und beim Nordderby im DFB-Pokal-Halbfinale. Wir alle zu Recht freuen uns über diese Spiele und die Spielerinnen haben auch diese Atmosphäre verdient. Aber wenn der Fußball der Frauen zu einem Ort wird, an dem sich manche, die sich jetzt wohlfühlen, dann an diesen Momenten und bei diesen Spielen nicht mehr wohlfühlen, aus den unterschiedlichsten Gründen, und ehrlicherweise der Grund sind meistens besoffene Männer, so ehrlich muss man dann doch sein, dann ist das eine Entwicklung, die eben gar nicht gut ist. Deswegen wollte ich eben eigentlich die 5000 loben, weil es war auch eine tolle Stimmung, aber damit das jetzt hier nicht komplett SGE eingefärbt wird, der Adler fliegt auch ohne mich, nehme ich das 2:1 vom 1. FC Köln bei Werder Bremen, denn Köln hat ein so gutes Spiel gemacht, Köln hat sich dann trotzdem dieses 1:1 kassiert und ein bisschen bilde ich mir ein, dass da schon manche Schulter wieder ein bisschen hing, aber dann, dass es dann doch noch der Sieg wurde, der zweite Sieg in dieser Saison, das war doch schön anzusehen und gleichzeitig war es für Werder auch nicht schlimm und das hast du auch gespürt in der Sekunde, dass es da war kein Unmut, sondern die waren alle immer noch stolz aufs Pokalfinale und so kann ja Fußball auch sein, dass man auch im Moment der Niederlage sich vielleicht sogar ein bisschen mitfreuen kann. Ich weiß nicht, ob es jetzt ganz so extrem war im Stadion, aber zumindest Unmut hast du da keinen gehört. Das war ein schöner Moment und mein Moment dieses Spieltags.
Und der Max wird euch gleich noch erzählen, dass der Rasenfunk ja werbefrei ist und ohne Sponsoren. Ich habe auch nichts gezahlt. Ich will es nur mal betonen.
Also, dass du hier eingeladen wurdest. Oder?
Dass hier Frankfurt so viel platziert wird. Also definitiv nicht.
Im Gegenteil. Ich werde den Hörerinnen und Hörern jetzt erzählen, dass wir ja die Gästehonorare jetzt erhöhen konnten. Wenn ihr erfahren wollt, es sind leider nur 3%, aber ab jetzt jährlich. Wenn ihr erfahren wollt, wie wir zu dieser Entscheidung kamen, wie es gerade mit dem Kontowechsel läuft und auch generell einen Blick hinter die Kulissen des Rasenfunks haben wollt, wir haben auch mal wieder Downloadzahlen und so weiter genannt, dann hört das Tribünengespräch, das am letzten Mittwoch erschienen ist. Da beantworten Frank und ich eure Fragen und auch die, die ihr nicht gestellt habt. Wir erzählen euch ein bisschen was, wie es gerade rund um den Rasenfunk steht. Ein Teil davon ist eben, wir haben die Gästehonorare erhöht und ab jetzt erhöhen die sich jährlich eben immer um 3%. Das ist auch der Grund für die Moderatorerhöhung, weil es dann den Zinseszinseffekt gibt. Wir wollen das ja noch ein paar Jahre machen hier. Und dann werdet ihr auch hören, dass es aktuell eine HörerInnen-Umfrage gibt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht, denn es wird ein paar Veränderungen geben müssen im Rasenfunk, ehrlicherweise. 4 Sendungen pro Woche sind ein bisschen zu viel. Das ist die Erkenntnis dieser Saison. Und wie wir uns da neu aufstellen, was wir machen, in welche Richtung wir gehen, das wollen wir auf Grundlage eures Feedbacks entscheiden. Denn es war schon immer so, der Rasenfunk ist nicht das Ding von Frank und von mir, sondern von uns allen. Und das klingt zwar ein bisschen pathetisch, aber de facto ist es so. Alle Formate im Rasenfunk haben sich letztlich aus dem Feedback herausgebildet, dass wir hier jedes Spiel durchsprechen zum Beispiel, war nie so geplant. Und das hat sich aber so aus dem Feedback der Hörerinnen und Hörer entwickelt. Also macht sehr gerne mit bei dieser Umfrage, gerade auch, weil ich habe es in den Männersendungen schon gesagt und ich weiß, dass hier manchmal noch der eine oder andere und die eine oder andere zuhört, die ansonsten gar nichts vom Rasenfunk hört. Bitte macht bei dieser Umfrage mit, damit ihr nicht unterrepräsentiert seid in der Umfrage. Da ging schon so mancher Balken in eine Richtung, wo ich mir gedacht habe, ja gut, da weiß ich jetzt schon gerade, wer da gerade abgestimmt hat. Wird alles verlinkt in den Shownotes und dann danke ich sehr, sehr herzlich Carmen Stadelmann. Carmen, tolles Debüt. Schön, dass du jetzt in der Rasenfunkfamilie mit dabei bist. Ich vereinnahme dich gleich so. So läuft es im Rasenfunk. Ich würde mich freuen, wenn du mal wiederkommst. Danke, dass du hier warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Das freut mich zu hören. Und es war wie immer ein inneres Blumenpflücken hier mit Frank, der inzwischen zum fast festen Inventar hier gehört, mit Frank Hosenseidel zu sprechen. Werde natürlich auch verlinken, wo man dich überall sonst noch hören kann. Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch vielen Dank, Carmen. Ich kann mich nur anschließen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Super Debüt, wie Max es so schön genannt hat.
Und dann danke ich zuletzt auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Danke, dass ihr den Rasenfunk möglich macht auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Marc aus MM, bei Behrend und bei Philipp unter mitmachen.rasenfunk.de. Da könnt ihr Feedback zu dieser Folge loswerden und abonniert auch sehr gerne auch die anderen Feeds, die wir hier anbieten. Also das Tribünengespräch, da wird nächste Woche wieder was erscheinen. Die Ligatour, wir haben natürlich auch was zur Bundesliga der Männer. Und der Nationalteams-Feed wird natürlich in diesem Jahr besonders interessant durch die EM der Frauen. Da wird es dann auch wieder eine enge Begleitung im Rasenfunk geben. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für euer Interesse, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.